NDR 2 Spezial, das Thema Atomkraft, der lange Weg zum Ausstieg.
Ich weiß, dass damals alle totale Angst hatten, was das macht, wenn der Regen kommt. Da war nämlich dann gleich auch für den nächsten Tag Regen bei uns angesagt.
Also es waren schon alle aufgeregt, auch meine Eltern. Und sozusagen zu gucken, was kann man noch essen.
Also Tschernobyl musste man tatsächlich auf der Landkarte ja mal anschauen. Und dass das bis in den Westen Deutschlands reichte, war schon beeindruckend, aber im negativen Sinne.
Erinnerungen von Menschen im Norden an die Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 30 Jahren. Noch heute kann man in Pilzen und Wildfleisch in Süddeutschland die Radioaktivität nachweisen. Und weite Landstriche um den Unglücksreaktor in der Ukraine sind nach wie vor verseucht. Wie sieht es heute in Tschernobyl aus? Was finden dort Touristen, die mittlerweile zu Tausenden einen Kurztrip in die Todeszone unternehmen? Und wie sieht es mit dem deutschen Atomausstieg aus? Bringt diese Entscheidung uns mehr Sicherheit, wenn die Atommeiler in den Nachbarländern weiterlaufen? Und wer trägt am Ende die Milliardenkosten für die Endlagerung des Atommülls? Das und mehr jetzt im NDR 2 Spezial. Ich bin Ole Wackermann, wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 2 Spezial am Donnerstagabend. Heute vor genau 30 Jahren haben die Menschen in Deutschland von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl erfahren. Da war es schon 2 Tage her, dass es zum GAU gekommen war. Aber die Machthaber in der damaligen Sowjetunion hatten verheimlicht, was da passiert war, auch vor der eigenen Bevölkerung. Feuerwehrleute bekämpften da schon den Brand in dem Unglücksreaktor und die Strahlung hatte sich schon über hunderte Kilometer verbreitet. Einen Tag bevor die radioaktive Wolke Deutschland erreichte, hat die Tagesschau zum ersten Mal von dem Unglück berichtet.
In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet. Nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur TASS traten an einem Kernkraftwerk in der Nähe von Kiew Schäden am Reaktor auf.
Viel erfahren die Menschen am 28. April 1986 noch nicht über die Katastrophe. Dass der explodierte Reaktor in der Ukraine schon seit Tagen radioaktiven Qualm in die Atmosphäre schleudert, ahnen bisher nur die Behörden in Skandinavien.
In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Als Ursache wird ein Defekt an einem sowjetischen Atomreaktor vermutet.
Der Defekt ist der bis dahin schlimmste Reaktorunfall. 2 Explosionen haben das Kraftwerk in ein Trümmerfeld verwandelt. Da, wo mal der Druckbehälter war, klafft ein qualmender Krater.
Die Ursachen wurden nicht genau erläutert, aber der Leiter der Regierungskommission sagte, es seien mehrere Faktoren zusammengetroffen, die in dieser unglücklichen Kombination als ungewöhnlich gelten müssten.
Die Techniker hatten einen Sicherheitstest machen wollen und dabei reihenweise Vorschriften ignoriert. Sie wollten herausfinden, ob bei einem Stromausfall die Zeit überbrückt werden kann, bis die Notstromaggregate anspringen. Der Brand in dem zerstörten Atommeiler lässt sich 10 Tage lang nicht löschen. Trotzdem werden die Menschen in der Nachbarstadt Pripyat erst nach 2 Tagen evakuiert. Und im rund 120 Kilometer entfernten Kiew wird der 1. Mai wie gewohnt mit einer großen Parade gefeiert.
Wir wussten von nichts. Am 1. Mai gingen wir mit unseren Kindern zur Demonstration. Als wir nach Hause kamen, hatten sie Nasenbluten und Kopfschmerzen.
Der Wind bringt radioaktives Jod und Cäsium schließlich bis nach Deutschland und damit auch jede Menge Verunsicherung.
Das Unglück hat gezeigt, dass diese Technik doch enorme Risiken birgt.
Ich würde denken, dass uns irgendwie die Vergänglichkeit des Lebens oder der Tod viel näher gekommen ist.
Die Bundesregierung stoppt die Einfuhr von frischen Lebensmitteln aus dem Ostblock und lässt Fahrzeuge an den Grenzen abspritzen. Das Sozialministerium in Kiel warnt:
Regenwasser sollte ab sofort nicht für den menschlichen Genuss, für das Trinken von Tieren, zum Waschen oder Sprengen verwendet werden.
Plötzlich ist Tschernobyl überall. Das Gemüse aus dem Garten oder vom Bauern gilt als gefährlich. Und Eltern diskutieren Wochen später noch über Strahlungswerte im Sandkasten. Über das Thema Atomkraft an sich aber will Kanzler Kohl im Mai 86 noch nicht mit sich reden lassen.
Denn darüber kann es hier gar keinen Zweifel gegeben haben, dass auch in Zukunft Kernkraft gebraucht wird.
Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 30 Jahren. Was damals passiert ist, hat Michael Latz, NDR 2 aktuell, für Sie zusammengefasst. Wie viele Menschen an den Folgen der Strahlung damals gestorben sind, ist bis heute umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation geht von etwa 4000 Tschernobyl-Opfern aus. Wie es heute in der Todeszone von Tschernobyl aussieht, darüber sprechen wir gleich hier im NDR 2 Spezial mit dem ARD-Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. NDR 2 Spezial, das Thema Atomkraft, der lange Weg zum Ausstieg. Das ultimative Tschernobyl-Erlebnis. Unberührtes Ausprobieren, Unerkanntes Fühlen, Unbeugsames Sehen. Und das alles mit einer 100% Geld-Zurück-Garantie. So wirbt ein Reiseanbieter für einen Trip zum Unglücksreaktor inklusive ortskundigem Führer und mehreren Kontrollen auf Strahlung mit dem Dosimeter. Denn Sicherheit und Komfort sollen natürlich an erster Stelle stehen, verspricht die Werbung. Dass das reichlich makaber klingt, scheint viele nicht zu stören. Mehrere tausend Touristen besuchen mittlerweile jedes Jahr den Ort der Reaktorkatastrophe. Und spektakuläre Fotos gehen um die Welt, die zeigen, wie die Natur die Todeszone erobert. Der ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar war vor kurzem mit einem Filmteam in Tschernobyl. Herr Yogeshwar, wie sieht es dort heute aus? Wirklich so idyllisch?
Also, wir müssen unterscheiden. Das eine ist die eigentliche Anlage von Tschernobyl. Und das ist im Grunde genommen eine echte Industrieruine. Also das ist eine Anlage, wo seit 30 Jahren nichts passiert ist, wo die Fassade bröckelt, wo man sieht, wie das Ganze rostig wird, wo bei Block 5 und 6 damals die Baukräne noch in Aktion waren und die hat man stehen lassen. Also das ist ein bisschen verwahrlost. Dann gibt es auf der anderen Seite das große Sperrgebiet drumherum. Und da hat sich im Laufe der Zeit viel verändert. Früher war es so, dass dort kleine Dörfer waren, Siedlungen, und die Menschen mussten weg. Und man sieht etwas zum Beispiel sehr deutlich. Früher gab es Felder und inzwischen sind daraus Wälder geworden.
Heißt das, dort ist alles gut?
Auf den ersten Blick sieht das ein bisschen so aus. Auf den ersten Blick erleben Sie eine Landschaft, die in gewisser Weise unberührt ist von Menschen oder von dem Einfluss des Menschen. Ich habe viele Tiere gesehen, Elche, Wolfsspuren. Aber es geht eben darum, dass Teile dieses Bodens kontaminiert sind. Das heißt, je nachdem, wo man steht, strahlt das durchaus immer noch sehr relevant.
Eine Katastrophe, wo wir heute immer noch dabei sind, sie zu bewältigen. Was würden Sie sagen, was können wir aus Tschernobyl lernen?
Ich glaube, was wir zuerst einmal lernen müssen, ist, dass die Vorstellung, es gibt eine Katastrophe und dann geben wir uns alle Mühe und wir räumen auf und danach sieht die Welt aus wie vorher, dass das bei solchen Nuklearkatastrophen nicht der Fall ist. Wir reden hier von Katastrophen, die nicht nur kurzfristig, sondern langfristig zu Veränderungen führen, Regionen unbewohnbar machen, aber auch immense Kosten verschlingen. Die zweite wichtige Lektion ist, dass wir auch das Management einer solchen Katastrophe wirklich verbessern müssen. Tschernobyl ist für mich ein Beleg dafür, dass man nach 30 Jahren erstaunlich wenig bewältigt hat. Also viele dieser Anlagen, auch der anderen Blöcke, stehen noch. Es ist so, dass zum Teil Firmen sich auch noch mit der Katastrophe bereichert haben. Da wurden Anlagen gebaut, die stehen seit 7 Jahren still. Das Geld für diese Anlagen kam nicht aus der Ukraine, sondern oft eben auch von den europäischen Steuerzahlern. Also das sind alles Lektionen, wo ich mir wünschen würde, mehr Transparenz, mehr Systematik, mehr Verstand, aber eben nur zu einem gewissen Teil schaffen wir, diese Katastrophen zu beseitigen. Es bleibt eine Narbe und die bleibt noch ziemlich lange.
Der ARD-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar über die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und was wir daraus lernen können. NDR2-Spezial, das Thema am Donnerstagabend. Kann so etwas auch bei uns passieren? Das war die wichtigste Frage nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl und die Antwort von allen, die an der Kernkraft festhalten wollten, lautete nein, nicht in einem technologisch hochentwickelten Land. Das war auch die Meinung von Kanzlerin Merkel bis zum 11. März 2011, als es im japanischen Fukushima zur Kernschmelze kam. Keine 3 Monate später hat die Kanzlerin im Bundestag die Kehrtwende verkündet.
Damit wird bis 2022 die Nutzung der Kernenergie in Deutschland beendet. Die während des 3-monatigen Moratoriums abgeschalteten 7 ältesten deutschen Kernkraftwerke und das seit längerem stillstehende Kraftwerk Krümmel werden nicht wieder ans Netz gehen.
Ja, damals wurden die Weichen gestellt für die Energiewende, raus aus der Kernenergie und rein in die Erneuerbaren. Ein Mammutprojekt, das sich Deutschland da vorgenommen hat. Auch in anderen Ländern wird über die Zukunft der Atomkraft diskutiert. Aber folgt irgendjemand dem deutschen Beispiel? NDR2-Korrespondenten berichten.
Großbritannien steigt nicht aus der Atomkraft aus, im Gegenteil. An der englischen Westküste in Hinkley Point sollen 2 neue, insgesamt 3260 Megawatt starke Reaktoren entstehen, das bisher größte Atomkraftwerk der Insel. Der französische Staatskonzern EDF will in Hinkley Point Druckwasserreaktoren einsetzen, eine bisher nicht erprobte und sehr kostspielige Technologie. Und so entzündet sich die Kritik an diesem Megaprojekt in Großbritannien nicht so sehr an der Sicherheit dieser Reaktoren, sondern an der Wirtschaftlichkeit. Jens-Peter Marquardt, London.
Eigentlich wollten die Schweden schon lange vor Tschernobyl ganz schnell raus aus der Atomenergie. 1980, nach dem schweren Unfall im US-Kraftwerk Three Mile Island, hatte das Parlament den Komplettausstieg wild entschlossen bis zum Jahr 2000 beschlossen, später dann bis 2010, um 2009 aus dem Ausstieg ganz auszusteigen. Aber seit in Stockholm eine rot-grüne Minderheit regiert und damit auch der staatseigene Versorger Vattenfall verstärkt auf erneuerbare Energien wie Wind und Wasser setzt, sind Neubauten erst einmal vom Tisch. Und einigen der zurzeit noch 10 Reaktoren des Landes droht das aus. Man redet zwar nicht schon wieder von einem Ausstieg, aber nach einem Rausschleichen sieht es schon aus. Carsten Schmiester, Stockholm.
Spanien setzt zwar auch auf erneuerbare Energien aus Wind- oder Solarstrom, allerdings hat das Land weiterhin 7 Atomreaktoren am Netz. Zusammen produzieren sie etwa ein Fünftel des spanischen Stroms. Doch ist auch in Spanien die Kernkraft seit Jahrzehnten umstritten. 2011 kamen die Konservativen an die Macht. Die Regierung von Ministerpräsident Rajoy zeigte schnell, dass sie nicht im Sinn hat, die Atomkraft schnell zu beerdigen. Sie hat den Betreibern schon Laufzeitverlängerungen von bis zu 60 Jahren in Aussicht gestellt. Marc Dugge, Madrid.
Mehr als 50 Atomkraftwerke waren in Betrieb, als sich im März 2011 in Fukushima der GAU ereignete. Aus Sicherheitsgründen wurden alle Meiler vom Netz genommen. Japan erklärte 2012 den schrittweisen Ausstieg aus der Atomenergie. Doch die Regierung wurde noch im selben Jahr abgewählt. Ihr Nachfolger, die rechtskonservative LDP, erklärte Fukushima zu einer bloßen Panne. Man wolle so schnell wie möglich zurück zur Kernenergie. Doch das ist gar nicht so einfach. Strengere Sicherheitsvorschriften und der lokale Widerstand der Bevölkerung haben dafür gesorgt, dass bis heute lediglich 2 Meiler wieder ans Netz gegangen sind. Jürgen Hannefeld aus Tokio.
NDR 2 Spezial, das Thema Atomkraft. Der lange Weg zum Ausstieg.
Wie reißt man eigentlich einen Atomreaktor ab und welche Probleme treten dabei auf? Das zeigen wir an einem konkreten Beispiel aus dem Norden, dem AKW in Brunsbüttel. Aber während Deutschland ja alle seine Reaktoren abschalten will, wollen viele Länder ihre alten Kraftwerke noch Jahrzehnte laufen lassen oder sogar neue bauen. Wie sicher sind diese Atommeiler in unserer Nachbarschaft eigentlich? Das und mehr gibt es noch bis 8 Uhr im NDR 2 Spezial. Ich bin Ole Wackermann. Schönen guten Abend. In der 2 Spezial das Thema am Donnerstagabend. Auf einer Karte im Netz sieht es so aus, als hätte Europa die Masern. Rund 130 Kernreaktoren, die aktuell in den EU-Staaten in Betrieb sind, werden dann nämlich als rote Punkte dargestellt. Nahezu die Hälfte davon laufen allein in unserem Nachbarland Frankreich. Wenn Deutschland also seine Reaktoren bis 2022 abschaltet, dann bleiben immer noch ganz viele rote Punkte auf der Karte. Entscheidend ist also, wie sicher sind diese Kernkraftwerke. Das hat die EU-Kommission 2012 versucht, mit einem Stresstest herauszufinden. Dabei wurde überprüft, ob es bei den Reaktoren bei unvorhergesehenen Ereignissen zum Nuklearunfall kommen kann. Und sehr viele Kernkraftwerke sind bei diesem Test glatt durchgefallen. Seitdem sind die Sicherheitsbedenken nicht weniger geworden. Jürgen Döschner, ARD-Energieexperte, wo liegen denn die größten Probleme bei den europäischen Atommeilern?
In Europa ist es ein Sammelsurium aus verschiedenen Problemen. Das erste ist die Tatsache, diese Atomkraftwerke, die hier stehen, sind teilweise 30, 40, 45 Jahre alt. Wir haben zunehmende Nachlässigkeit, Schlampereien in den Atomkraftwerken. Wir haben das Beispiel sogar aus Deutschland, wo Prüfberichte gefälscht worden sind. Wir haben aus Belgien Berichte, dass dort Personen arbeiten konnten, die eigentlich als Terroristen gesucht worden sind. Also dieser menschliche Faktor kommt zum Alter der Atomkraftwerke hinzu. Und der dritte Faktor, das macht das ganze Gemisch regelrecht explosiv, ist die Tatsache, dass die Atomaufsicht in manchen Ländern, wie zum Beispiel Belgien und auch Frankreich, nicht so unabhängig ist und nicht so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte, nämlich als Kontrollorgan, das darüber wacht, dass wirklich alle Sicherheitsvorschriften, die da sind, auch eingehalten werden.
Das hört sich überhaupt nicht beruhigend an. Haben Sie persönlich eigentlich auch Angst davor, dass ein GAU in Europa passieren könnte?
Also ich war knappe 30, als Tschernobyl passierte. Vor 5 Jahren war Fukushima. Ich bin jetzt knappe 60. Ich fürchte, dass ich den dritten großen GAU auch noch erleben werde. Es gibt gar nichts, was dafür spricht, dass in den nächsten 30 Jahren kein weiterer Unfall passiert. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit gerade mit dem Alter dieser Anlagen sogar noch gestiegen ist.
Nun sagen ja die Befürworter der Atomkraft, zu denen sie wahrscheinlich nicht gehören, ja immer, Wir können das Weltklima nicht retten, wenn wir aus der Atomkraft aussteigen, denn die belastet das Klima ja nicht so wie zum Beispiel fossile Brennstoffe. Was ist davon zu halten?
Dagegen sage ich Folgendes, dass erstens die Frage nicht sein kann, können wir das Weltklima damit retten, ja oder nein, sondern wir müssen erst einmal fragen, sind diese Anlagen sicher oder nicht? Und wir dürfen diese Anlagen nicht mit dem Verweis auf den Stromverbrauch oder auch auf das Weltklima weiterlaufen lassen. Und der zweite Punkt ist, das Weltklima ist nur dadurch zu retten, indem wir die fossilen Anlagen abschalten. Und wenn wir die ersetzen wollten durch Atomkraftwerke, das wäre völlig unbezahlbar. Wir sehen in Finnland, in Großbritannien, in Frankreich, dass alle Atomkraftwerke, die momentan im Bau sind oder geplant sind, dass sie wesentlich teurer werden als ursprünglich geplant. Wollten wir alle Kohlekraftwerke auf der Welt durch Atomkraftwerke ersetzen, da wäre die Weltwirtschaft finanziell völlig überfordert.
Der ARD-Energieexperte Jürgen Döschner befürchtet, dass wir den nächsten Atomunfall in Europa noch erleben werden. Warum immer noch viele Menschen im Atomkraftwerk Brunsbüttel arbeiten, obwohl dort längst kein Strom mehr produziert wird, darum geht es gleich hier im NDR2-Spezial das Thema. Bei uns in der Nachbarschaft stand bis vor kurzem ein altes Hotel. Der Betreiber hat es aufgegeben. Ein paar Wochen, nachdem der letzte Gast sein Bier an der Theke getrunken hat, sind die Abrissbagger angerückt. Und schon nach wenigen Tagen waren von dem Gebäude nur noch einige Ziegelsteine übrig. Auch das Atomkraftwerk Brunsbüttel in Schleswig-Holstein soll ja abgerissen werden. Dort wird schon seit 2007 kein Strom mehr produziert. Der Betreiber Vattenfall hat vor gut 4 Jahren den Antrag gestellt, deren Atommeiler nun abzureißen. Doch begonnen hat der Abriss immer noch nicht. Mehr als 300 Beschäftigte arbeiten noch an dem Kraftwerk, das schon lange nicht mehr am Netz ist. Warum das Projekt Atomausstieg in der Praxis so kompliziert ist, erklärt Carsten Rauterberg, NDR 2 Heide.
Vom Atommeiler zur grünen Wiese, das ist das Ziel von Umweltminister Habeck. Doch damit hat sich der Chef der Atomaufsicht in Kiel ein dickes Brett vorgenommen. In Brunsbüttel gibt's erstmal keine Abrissbirne und keine Bagger. Denn zunächst muss alles, was beweglich und verstrahlt ist, raus aus dem AKW und dekontaminiert werden. Und das heißt, das Material muss gereinigt werden, bis keine radioaktive Strahlung mehr vorhanden ist. Peter Wasmuth von Vattenfall.
Man fängt zunächst an, dann natürlich das bewegliche Inventar im Kraftwerk zurückzubauen und entweder zu dekontaminieren und freizugeben oder aber eben für die Endlagerung vorzubereiten, sei es schwach- und mittelradioaktiver Abfall und vor allen Dingen natürlich auch die Brennelemente. Das ist auch der erste Schritt, dass die aus dem Kraftwerk draußen sein müssen.
Erst wenn alle verstrahlten Teile raus sind und nur noch die Hülle des AKW steht, kann tatsächlich abgerissen werden. Die Atomaufsicht wird jeden einzelnen Schritt überwachen. Der Rückbau wird 15 bis 20 Jahre dauern. 1,7 Milliarden Euro hat Vattenfall für die Abrissarbeiten zurückgestellt. Das AKW besteht zu 97% aus nicht radioaktivem Material, so Minister Habeck. Doch Anwohner aus der Umgebung machen sich trotzdem Sorgen um ihre Sicherheit. 900 Menschen haben schriftlich ihre Bedenken bei der Atomaufsicht eingereicht. Dazu kommt das Problem mit den rostigen Atommüllfässern in Brunsbüttel. In den unterirdischen Kavernen am AKW lagern 630 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall. Ein Viertel der Fässer ist beschädigt. Umweltminister Habeck hatte sich im Februar vom Bergungskonzept überzeugt.
Es ist alles genehmigt, die können loslegen. In den nächsten Tagen geht dann das ein Fass nach dem anderen raus aus den Kavernen, wird getrocknet, umgelagert in ein Gebinde, nennt man es, das dann für das Endlager fertig ist. Und dann verschwinden sie, wenn das Endlager eröffnet ist, aus Brunsbüttel.
Mittlerweile läuft die Bergung. In 2 bis 3 Jahren sollen alle Fässer geborgen sein. Und erst wenn das erledigt ist, kann es mit dem Rückbau des Atomkraftwerks Brunsbüttel losgehen.
In der 2 Spezial das Thema am Donnerstagabend.
Wir zahlen nicht für euren Müll! Wir zahlen nicht!
Geht es nach den Atomkraftgegnern, ist die Sache ziemlich klar. Deutschland steigt aus der Kernenergie aus und die Atomkonzerne sollen für die Beseitigung des strahlenden Mülls finanziell gerade stehen. Die Frage ist nur, wie kann man sicherstellen, dass die Unternehmen auch zahlen können? Schließlich sind viele schon jetzt finanziell angeschlagen. Wenn man in Deutschland nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Die Bundesregierung hat das getan und die Atomkommission hat mittlerweile ihre Vorschläge präsentiert, wie die Energiekonzerne für die strahlenden Altlasten aufkommen sollen. Darüber hätten wir gerne mit einem Vertreter des Stromversorgers Vattenfall gesprochen, aber die Pressestelle hat uns abgesagt. Begründung: zurzeit keine Interviews zu diesem Thema. Zugesagt hat aber Claudia Kempfert, Expertin für Energiewirtschaft. Frau Kempfert, nun sollen die Energiekonzerne 23 Milliarden Euro in einen Fonds einzahlen. Das Geld soll später für die Entsorgung des Atommülls bereitstehen. Sind wir jetzt als Steuerzahler damit aus dem Schneider oder zahlen wir am Ende doch kräftig drauf?
Also wir sind ganz sicher nicht aus dem Schneider. Aus dem Schneider sind eher die Energiekonzerne, die sich hier freikaufen und die auch eine begrenzte Menge an Geld eben in einen solchen Fonds einzahlen. Es ist besser als nichts, dieses Geld hier gesichert zu haben, aber die Kosten für die Endlagerung des Atommülls sind unkalkulierbar und vor allen Dingen unkalkulierbar hoch. Das heißt, die Kosten werden aller Voraussicht nach sehr viel höher sein als die 23 Milliarden Euro. Das bedeutet eben, dass die Gesellschaft am Ende den Rest begleichen muss.
Aber andererseits droht ja auch die Gefahr, dass die Energiekonzerne finanziell in die Knie gehen könnten. Gilt dann nicht das Prinzip, einem nackten Mann greift man nicht in die Tasche?
Also die Konzerne haben ja über Jahrzehnte gigantische Gewinne mit abgeschriebenen Atomkraftwerken gemacht und haben auch in der Vergangenheit finanzielle Unterstützung bekommen. Und in der Tat hat die Politik hier zu lange geschlafen. Man hätte viel früher einen solchen Fonds einrichten sollen, wo man die Gelder, zumindest einen Teil dieser Rückstellungen der Konzerne, einzahlt, damit man eben eine Sicherheit hat, einen finanziellen Puffer. Die Konzerne haben die Möglichkeit auch zu erpressen. Das tun sie ja im Moment auch. Sie versuchen, möglichst wenig zu zahlen. Es gilt nach wie vor das Verursacherprinzip. Die Konzerne sind für die Kosten verantwortlich. Die Gesellschaft ist hier sozusagen, es ist ein schlechter Deal für die Gesellschaft, weil sie die restlichen Kosten dann aller Voraussicht nach begleichen muss.
Hätten wir denn überhaupt noch die Chance, einen besseren Deal herauszuholen oder ist es im Grunde schon zu spät?
Also man hätte die Chance gehabt, einen besseren Deal herauszuholen. Allerdings war es in der Tat sehr spät und damit ist die Position der Politik sehr schlecht. Aber nach wie vor sind die finanziellen Risiken auch für den Rückbau ja sehr hoch. Und ob die Konzerne das alleine stemmen können, wird man sehen. Aber die Unsicherheiten sind auf jeden Fall groß.
Nun ist ja eine Mehrheit in Deutschland nach wie vor für den Atomausstieg und auch für die Energiewende. Auch die wird noch viele Milliarden verschlingen. Haben Sie manchmal das Gefühl, wir überfordern uns finanziell?
Nein, als wir uns entschieden haben, in den 50er, 60er Jahren in die Atomenergie hinein zu investieren, wussten wir, dass es eine sehr, sehr teure Technologie ist. Der Bau von Atomkraftwerken kostet sehr viel Geld. Dann der Rückbau am Ende des Kraftwerks und dann auch der Müll, der auch noch eingelagert werden muss über mehrere Jahrhunderte. Das sind gigantische Kostenberge, die wir jetzt begleichen müssen. Und in der Zukunft wollen wir ja solche Kosten vermindern und gar nicht entstehen lassen. Dafür machen wir ja die Energiewende, weil die erneuerbaren Energien eben solche Kosten nicht verursachen.
Die Steuerzahler müssen beim Atomausstieg wohl kräftig draufzahlen. Jetzt zeigt sich, wie teuer die Altlasten der Kernenergie sind, sagt Claudia Kempfert, Expertin für Energiewirtschaft im NDR 2 Spezial. Das war NDR 2 Spezial das Thema Atomkraft, der lange Weg zum Ausstieg. Ich bin Ole Wackermann, wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend.